Ja, vielen Dank. Ich bin gesundheitlich etwas angeschlagen, deswegen, man hört sich ja auch, deswegen auch die Remote-Teilnahme. Ich hoffe, man kann es trotzdem verstehen und ich hoffe, meine Stimme hält durch die Zeit. Ich habe hier einen hinreichenden Vorrat an Lutschbonbons und heißem Tee. Ja, herzlich willkommen zum Vortrag über das Community TDM over IP-Netz, was wir aufgebaut haben in den letzten Jahren. Ja, vielleicht bevor ich mit dem eigentlichen Slide-Deck anfange. Wir haben ja großzügig Zeit. Kann ich ein bisschen was erzählen, warum oder wieso eigentlich das Ganze? Ich finde halt Retro Computing eigentlich an und für sich nur dann interessant, wenn die Maschinen irgendwo angeschlossen sind. Ja, und somit dann eben zu Retro Networking. Und ich interessiere mich eben für alles, was irgendwo mit veralteten oder früheren Kommunikationstechniken zu tun hat. Ja, also ob das jetzt wie in dem Talk hier ankommt, eben ISDN, analoge Netze, Telefonie und so weiter, ist aber genauso irgendwie Token Ring, FDDI, ARPANET und was es nicht alles so mal gab früher an wunderbaren Kommunikationstechnologien, die meiner Meinung nach in der Retro Computing Szene bisher eigentlich eher unterbelichtet sind, von einzelnen Ausnahmen abgesehen. Gut, ja, dann also. Ja, warum das Ganze? Die Slides sind im Übrigen in Englischen, aber der Vortrag auf Deutsch, wie ihr hört. So, ja, warum das Ganze? Letztlich ist es halt so, dass man seit, jetzt gerade in Deutschland konkret, seit 2018 gibt es ja kein ISDN-Netz mehr und auch kein klassisches analoges Telefonnetz mehr. Das heißt, wie will man sinnvoll noch seine Modems, ISDN-Adapter, Telefone, Nebenstellenanlagen, Faxgeräte, aber auch so Sachen wie Frame Relay oder X25 oder was auch immer noch betreiben. Und das ist ja eben gerade das, was im Retro-Computing-Kontext interessant ist. Und das kann man natürlich alles irgendwie lokal machen mit einer Nebenstellenanlage, die keine Außenanbindung hat, aber das ist halt nur halb so spannend. Man will ja irgendwie mit anderen Leuten sich verbinden, die auch irgendwie noch an solcher Technik Interesse haben. So, also das Ziel ist sozusagen, dass wir Retro-Computing Equipment der 80er, 90er und teilweise noch 2000er Jahre weiter betreiben können, zu einer Zeit, wo es keine öffentlichen Netze mehr gibt, die diese Signale irgendwie sinnvoll übertragen können. Ja, dafür jetzt kurz einen historischen Abriss über Telefonie, Netze. Fangen wir an mit analoger Telefonie. Analoge Telefonie existierte in Deutschland seit 1877, also 1877 bis 2018 kann man sagen. Analoge Netze heißt, wir haben einen analogen elektrischen Stromkreis, der von Ende zu Ende existiert. Die Vermittlung, das Switching im Englischen, die Vermittlung war anfangs manuell und dann wurde automatische Vermittlung oder Selbstwählferndienst, glaube ich, hieß das dann. Also Selbstwählverbindungen mit Nummern und so weiter eingeführt, schon teilweise 1908, aber die letzten Vermittlungsstellen erst 1966. So, das ist ja jetzt auch eigentlich vor der Zeit, wo irgendwie DFÜ oder irgendwas ein wirkliches Thema war, ist jetzt nur zur Ergänzung eben in der Vergangenheit so. Irgendwann hat man dann angefangen, seitens der Bundespost das Netz zu digitalisieren. Ganz am Anfang hatte man halt analoge Zweidrahtleitungen, dann hat man irgendwann sogenannte Trägerfrequenzsysteme eingesetzt, wo man also mehrere analoge Telefonverbindungen moduliert hat auf Trägerfrequenzen, die dann auf Koaxialkabeln übertragen wurden. Das waren dann Verbindungen eben im Fernnetz zwischen Städten, was weiß ich, von Berlin nach was weiß ich, wo die hingingen, kann ich jetzt nicht sagen, gerade in Berlin zu der Zeit. Trägerfrequenzsysteme gab es natürlich auch über Richtfunk seinerzeit. Ja, irgendwann hat man dann angefangen, diese Verbindungen zwischen den Vermittlungsstellen auch in Digitaltechnik auszuführen, mit sogenannter PCM-Technik, Pulscode-Modulation. PCM30 ist da so ein bekanntes System, wo man eben 30 analoge Leitungen zusammen, analoge Telefonate digitalisiert hat und das Ganze dann als Digitalsignal übertragen hat, um eben die Verluste und Verzerrungen und was nicht immer passiert durch zwischengeschaltete Verstärker und andere Technologien, die man eben hatte, und Nebensprechen und lauter solche Dinge irgendwie zu unterbinden. Die ersten Systeme kam dann ganz kurz auf, wo man digital gesteuerte Vermittlungsstellen hatte, die aber noch eine analoge Schaltmatrix hatten. Die sogenannten EWS oder EWSO, weil es das nur als Ortsvermittlung gab, wurde dann ganz schnell wieder abgeschafft. Und dann kam irgendwann eben die digitale Vermittlungsstellen als EWSD von Siemens oder S12, System 12 von Alcatel. Schon 1979 gab es die Entscheidung, dass man das komplette deutsche Postnetz auf digitale Vermittlungen umstellen will. Man hat damals vorausgesehen, dass das bis 2018 dauern wird. Tatsächlich war es dann 1997 abgeschlossen mit über 6.200 Vermittlungsstellen, die digitalisiert wurden. 2018 hat man dann kurioserweise, werden wir dann gleich noch sehen, eben das digitale Netz abgeschalten. Also das ist das digitale Telefonienetz. Ja, das ist jetzt alles noch die Digitalisierung innerhalb des Netzes, nicht die Digitalisierung der Teilnehmeranschlussleitung, also das, was zum Endkunden letztlich noch geht. Das kam dann eben mit der Digitalisierung oder mit dem Einführen von ISDN. Vorher mögen zwar vielleicht die Vermittlungsstellen schon teildigitalisiert oder komplett digital gewesen sein oder einzelne Übertragungswege zwischen den Vermittlungsstellen mögen digital gewesen sein. Aber die Anschlussleitung war eben immer noch bis in die 80er Jahre hinein analog. Das deutsche nationale ISDN-System 1TR6 war das erste, was eingeführt wurde. Getestet, glaube ich, so ab um 90 rum, öffentlich verfügbar um 92 rum. Und Euro-ISDN mit dem EDSS1-Protokoll kam dann ziemlich schnell danach. 1993 hatte man ein Memorandum of Understanding mit anderen europäischen Netzbetreibern unterzeichnet, dass also das Signalisierungsprotokoll vereinheitlicht wird europaweit, eben nach diesem DSS1-Standard. Und um 1994 hatte man dann die Vermittlungsstellen alle abgedatet, um irgendwie dieses Euro-ISDN-Protokoll zur Verfügung zu stellen. Ein Punkt, der vielleicht noch relevant ist, den man heute noch explizit erwähnen muss, dass historisch bedingt eben die Telefonnetze ja noch Eigenschaften hatten, die man heute jetzt nicht mehr hat, die vielleicht gerade in Zeiten von Energie- und Klimakrise und kriegerischen Auseinandersetzungen doch auch mal wieder jemand anders auffallen. Man hatte also eben deutlich weniger Standorte in der alten Technologie verglichen mit den D-SLAMs, die man heute überall stehen hat. Diese Standorte hatten alle ordentliche Batterieräume für Notstromversorgung. Es gab eine Phantomspeisung aller Endgeräte über die Teilnehmeranschlussleitung. Analoge Telefone und auch ISDN-Telefone wurden bestromt, im Zweifelsfall bei lokalem Stromausfall. Und damit konnte man nach wie vor Notrufe und sonst irgendwas durchführen, auch im Fall von Stromausfall, auch in Form von flächendeckenden, auch im Fall von flächendeckendem Stromausfall. Und das ist, als das weggefallen ist oder als sich abgezeichnet hat, dass das wegfällt, dachte ich mir immer, ja, sind die alle bescheuert? Warum gibt es da keinerlei regulatorische Vorgaben, dass man irgendwie solche Basisdienste der Kommunikation weiterhin aufrechterhält? Ein anderer Punkt vielleicht, bevor wir weitergehen, ist, dass Moment. Dass es ja auch mehrere Netze gab. Was wir jetzt hier besprochen haben, ist das Telefonnetz und dann eben das ISDN. I steht ja für Integrated. Ich habe das seinerzeit gar nicht so wirklich verstanden. Dachte mir mal, ja, Sprache, Daten, sonst irgendwas. Ich habe vorher bei der analogen Leitung auch Sprache und Daten gehabt. Warum ist jetzt das ISDN integriert? Der große Unterschied ist, dass es tatsächlich noch andere Netze gab, die parallel neben dem analogen Telefonnetz existiert haben. Also parallel zu den Telefonvermittlungsstellen gab es nochmal Datenvermittlungsstellen, und zwar zweierlei Art. Einmal die sogenannten DATEX-L Datenvermittlungsstellen, die leitungsgebundene Datenkommunikation ermöglicht haben, und dann die DATEX-P für paketgebundene Datenkommunikation. Da hatte man also wirklich getrennte Netze mit getrennten Anschlusstypen, nur als Privatmensch erkannte man die halt nie. Und ISDN war dann eben das Netz, was das alles integrieren sollte und diese anderen Netze auflösen. Und wie gesagt, ISDN ist ja inzwischen auch schon Geschichte. So, irgendwann kam dann die Umstellung auf DSL. Anfangs hat man DSL eben als Add-on gehabt zu der analogen oder zur ISDN-Leitung durch Frequenzsplitter. Wir haben dann im oberen Frequenzband DSL-Technologie, im unteren Frequenzband die analoge Telefonie. im Basisband sozusagen oder eben den UK0, die UK0-Schnittstelle des ISDN-Basisanschlusses im Basisband und DSL erst weiter oben im Spektrum. Zu dem Zeitpunkt konnte man immer noch seine ISDN-Terminal-Adapter, Modem, sonst irgendwas benutzen und verbinden, auch für Retro-Computing-Zwecke, sofern man das möchte. Und eben seit 2018 in Deutschland wird kein analoger Anschluss und kein ISDN mehr angeboten. Selbst wenn es das noch irgendwo gibt, dann existiert der analoge Anschluss eben nur bis zum DSLAM oder was auch immer daneben das terminiert. Und spätestens da wird es auf Voice-over-IP umgesetzt. Die Telefonie ist also heute standardmäßig Voice-over-IP. Und damit wurde es unmöglich, sinnvoll und zuverlässig die meisten alten Nicht-Sprach-Endgeräte, also Nicht-Telefonie-Endgeräte noch zu benutzen. Beispielsweise ein ISDN-Videotelefon oder auch die meisten Modems, wenn man jetzt mal über sinnvolle Modemgeschwindigkeiten spricht, kann man über Voice-over-IP einfach nicht sinnvoll betreiben. Warum, werde ich dann gleich noch beschreiben und dann kommen wir zu dem Punkt, warum wir eben dieses TDM-over-IP-Netz gebaut haben, mit dem das dann eben wieder geht. So, ich brauche noch mal ganz kurz eine Pause für meinen Hals. So, ja, die Migrationspfade, die es also gibt, um klassische Telefonie-Endgeräte oder auch ISDN-Endgeräte nach wie vor zu betreiben, jetzt mit Voice-over-IP, gibt es mehrere, die aber alle eben nicht wirklich geeignet sind für die Zwecke, über die ich spreche. Das erste, das bekannteste ist der SIP-ATA. Der hat halt irgendwelche analogen Telefoniebuchsen auf der einen Seite, auf der anderen Seite Ethernet, spricht SIP und RTP auf der Ethernet-Seite und eben analoge Telefonie nach außen. Funktioniert im Allgemeinen ganz gut für Telefonie, kann für Fax funktionieren, funktioniert für Modems in der Regel nicht sinnvoll. Warum, komme ich dann gleich nochmal drauf. Für ISDN gibt es die Fritzbox oder natürlich auch andere Geräte dieser Art, aber die Fritzbox ist halt in Deutschland am weitesten verbreitet oder viele unterschiedliche Modelle haben eben einen internen S0-Port, wo man seine ISDN-Geräte anschließen kann. Das funktioniert dann so, dass die Fritzbox quasi eine Art Application-Level-Gateway ist, das heißt, das komplette ISDN-Signaling terminiert in der Fritzbox. Und die Audiodaten werden dann rübergereicht auf die SIP-Seite in den RTP-Datenstrom und es wird eben SIP nach außen gesprochen. Funktioniert auch wieder gut für Sprachtelefonie, funktioniert ja mehr oder weniger prächtig für Fax, funktioniert aber nicht gut für Modems und sowas wie X25 über einen D-Kanal oder irgendwas kann man halt komplett vergessen, geht halt überhaupt nicht. Ja, dann gibt es noch diese Enterprise-Grade-SIP, ISDN-Gateways, die sind im Wesentlichen dafür da, dass irgendwelche Firmen, die viel Geld investiert haben in große ISDN-Nebenstellenanlagen, dass die jetzt nicht neue Nebenstellenanlagen kaufen müssen, weil auf Voice-over-IP umgestellt wird. Die haben dann üblicherweise eben einen Primärmultiplex S2M, also E1-Anschluss oder mehrere davon eben auf der Richtung der Nebenstellenanlage und dann sprechen sie wieder SIP RTP zum Internet hin. Im Grunde das, was die Fritzbox macht, nur in groß, hat dann genau die gleichen Dinge, die alle nicht funktionieren. So. Warum funktioniert denn nur Voice sinnvoll über Voice-over-IP? Naja, die banale Antwort ist, das heißt ja auch Voice-over-IP und nicht Modem-over-IP. Also ist klar, dass es irgendwie für Sprache gedacht ist. Das Problem ist, dass, oder eines der Probleme sind Audio-Codecs, dass also die meisten VoIP-Verbindungen verlustbehaftete Audiokompression benutzen. Kann man sich wie MP3 vorstellen. Und die funktionieren halt mit einem psychoakustischen Modell von Menschen und nicht für Modems oder ähnliches. Und schon gar nicht sind sie bittransparent für ISDN-Verbindungen. Da kann man drumherum arbeiten, wenn man also irgendwie garantieren kann, dass auf der ganzen Strecke nirgendwo transkodiert wird und wenn man seine Adapter oder Gateways eben auf G711 oder Clear Mode stellen kann. Das heißt eben, dass da nichts weiter komprimiert wird. Kann möglich sein, ist aber meistens auch nicht unbedingt immer möglich, weil je nachdem, mit wem man telefoniert, sind ja mindestens zwei SIP-Operator daran beteiligt und wie auch immer die gerade an dem jeweiligen Tag miteinander verschalten mögen sein. verschalten sein mögen. Das andere Problem, das man auch halt nicht out of the box gelöst bekommt, ist Clocking. Also es gibt halt in den klassischen Netzen, gerade eben ISDN, einen einheitlichen Takt im Netz, den es nicht mehr gibt bei den ganzen Voice-over-IP-Lösungen. Das heißt, im Detail, wie wir jetzt auf dieser Slide sehen, dass in klassischen analogen Netzen, gut, da gab es eine Verbindung Ende zu Ende mit irgendwie einer Phase und konstanten Delay und was auch immer. Bei ISDN-Netzen hatte man PDH als darunterliegende Technologie. Das sind die plesiochronen digitalen Hierarchien und später dann die synchronen digitalen Hierarchien, SDH, als Übertragung für diese ganzen ISDN-Signale. Was das letztlich heißt, ist, dass die Bit-Takte der ganzen Signale zwischen den Vermittlungsstellen alle weitestgehend, also bei PDH weitestgehend, bei SDH tatsächlich überall synchronisiert sind. Das heißt dann wiederum auch, dass die Sample-Raten der Analog- und Digitalwandler, die in den Vermittlungsstellen verbaut sind, oder tatsächlich die im ISDN-Telefon verbaut sind, dass die alle auf diesen gemeinsamen Takt zugreifen. Das heißt also, wenn da bei ISDN sind ja 8000 Hertz, 8 Kilohertz, die Sample-Rate der Audiodaten, und jedes Endgerät samplet mit exakt dem gleichen 8000 Hertz überall. Was heißt, wenn jetzt zwei Endgeräte miteinander sprechen, kommt es dann nie zu Buffer-Underruns oder Buffer-Overruns oder Cycle-Slips oder irgendwas derartigen, weil überall mit exakt der gleichen Sample-Rate die Audio-Samples gesampelt werden. Ja, da kann sich nichts verschieben, da kann nichts verloren gehen. Wie gesagt, da gibt es keine Buffer-Overflows oder was auch immer. So. Bei Voice-over-IP-Netzen ist es so, dass also jedes dieser Endgeräte, nehmen wir jetzt ein VoIP-Telefon oder so ein ATA oder eine Fritzbox oder was auch immer, die haben irgendeinen normalen Quarz mit 20 ppm Genauigkeit da drin. Und das ist halt extrem ungenau, wenn man da mal ein bisschen drüber nachdenkt. Also man kann sich dann ausrechnen, wie lange das dauert im Schnitt, wenn irgendwie der eine Teilnehmer gerade am positiven Ende der 20 ppm Toleranz ist und der andere Teilnehmer am negativen Ende der 20 ppm Toleranz. Wie lange das also dauern wird, bis irgendwo, also der eine läuft schneller als der andere läuft langsamer, dann gibt es in der einen Richtung einen Underrun, in der anderen Richtung einen Overrun. Für Sprachtelefonie, naja, mein Gott, da knackst es halt mal oder es gibt mal kurz einen Aussetzer, interessiert niemanden sonderlich. Aber wenn ich eben Modems darüber betreiben will, dann gibt es da Probleme, weil das halt eine Phasen, ja, Discontinuity, wie sagt man das jetzt auf Deutsch? Ich spreche sonst nie auf Deutsch. Ein Phasensprung vielleicht, ja. Ja, also es ist einfach was, wofür diese ganzen Modem-Standards nicht gedacht waren. Da gibt es Aussetzer, die so nicht gedacht sind. Oder wo die Protokolle nicht damit umgehen. Und dann wird halt einfach hart aufgelegt an der Stelle. Und das führt halt dazu, dass wenn man analoge Modems oder was derartiges über VoIP machen will, das kann sich mal verbinden, vielleicht mit einer langsameren Geschwindigkeit. Es funktioniert eine gewisse Zeit, aber nach so und so vielen Minuten irgendwann ist es weg. Ja, und das war dann halt eben genau der Punkt, wo es irgendwelche Underruns oder Overruns gab. Das ist halt nicht schön. Das nächste Thema, auch wenn man jetzt nicht über analoge Modems spricht, auch bei ISDN ist es ja so, man hat einen B-Kanal, das ist ein 64 Kilobit transparenter Bit-Datenstrom. Und auch da sind Aussetzer natürlich schlecht, weil sie irgendwie die Daten korrumpieren. Je nachdem, was da für ein Verfahren der Fall ist, kann sein, dass irgendwie Checksummen verwendet werden, dann vielleicht gibt es ein Recovery, aber es ist halt in dem Fall auch nicht so gedacht. Ich wüsste zum Beispiel nicht, wie zum Beispiel sowas wie Videotelefone damit umgehen. Das ja H320 ist ja so ein Bit-Datenstrom. Wenn da irgendwie das Sync verloren wird, weiß ich nicht, ob das wieder sinnvoll recovered. Ja, bei einem HDC oder so geht das natürlich schon. Wir haben eben nicht diese Transparenz. In dem eigentlichen Audiokanal, nenne ich ihn jetzt mal, auch wenn kein Audio drüber übertragen wird bei VoIP. Das andere ist, selbst wenn man das alles irgendwie hinbekommt, also sicherstellen kann, dass der Codec irgendwie eben G711 ist und vielleicht eine direkte SIP-Verbindung macht, wenn ich jetzt von mir aus zu meinem Freund, den ich mit dem Modem anrufen will, letztlich und wir dann vielleicht auch noch unsere Geräte so umgebaut haben, dass sie einen hochgenauen Clock-Referenz haben, also das Clock-Problem auch weg ist. Habe ich immer noch das Problem, dass ISDN-Signalisierung verloren geht unterwegs. Ja, weil ISDN halt alle möglichen Signalisierungsmöglichkeiten hat, sowas wie High-Layer- und Low-Layer-Compatibility-Informationselemente, und die einfach nicht über SIP mit übertragen werden. Ja? SIP sagt halt, naja, da ist ein Anruf und der kommt von der Rufnummer und der geht zu der Rufnummer, aber so diese ganzen Low-Level-Sachen oder halt dann sowas wie X25 über einen ISDN-D-Kanal kann man halt nicht abbilden über SIP. So, was man also braucht oder was man will für diese Use Cases ist ein transparenten Transport, wie man diese ganzen ISDN, PSDN-Sachen über IP übertragen kann, auf einer viel tieferen Ebene, sodass man das eigentliche ISDN erhält. Und dann kommt man halt zu diesen sogenannten TDM-over-IP-Technologien. So, ich brauche mal wieder ganz kurz eine Pause. So. Ich habe hier gerade irgendeine Nachricht bekommen, dass das Streaming kaputt sei. Ich hoffe, ihr im Raum hört das alles irgendwie korrekt. Ist es für euch in Ordnung?
Ja, hier ist alles super. Das mit dem Streaming ist so
Okay.
halb bekannt. Passt. Mach einfach
Ah,
weiter.
okay, gut, alles klar. Dann ist ja gut. Nicht, dass ich hier irgendwie die ganze Zeit rede und es kriegt keiner mit, was ich
Nee,
sage. Das wäre
alles
ja
gut,
schade.
alles gut.
Gut. So, was sind jetzt also TDM-Netze? Ja, TDM, Zeitschlitzverfahren, Time Division Multiplex oder Zeitschlitz-Multiplex. Das ist halt mit dieser Pulscode-Modulation-Technik aufgekommen. Ich hatte vorhin schon mal erwähnt, diese PCM30-Technik, die man eingesetzt hat, beispielsweise in Deutschland und in vielen anderen Ländern auch. Initial diese sogenannten plesiokrone digitale Hierarchie, später die synchrone digitale Hierarchie. Da gibt es einen ganzen OSMO-DEV-Call dazu. Hier in den Slides ist dann ein Link für die Leute zu einem Call, der sich, also zu einem Osmo Dev Talk, das ist so ein Format, was wir im Osmocom-Projekt haben, was sich nur damit beschäftigt, da will ich jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Letztlich ist es aber die, sozusagen die Übertragungstechnologie über die ISDN und diese ganze Telefonnetz-Digitalisierung zwischen den Vermittlungsstellen passiert ist. Und wenn man also jetzt so ein TDM-over-IP-Netz baut, dann ist ISDN eigentlich nur die Anwendung oben drüber und dieses darunter liegende TDM-Netz hat eben die Parameter, dass das ISDN transparent funktionieren kann, so wie eh und je. So, gut. TDM-Netze sind natürlich auch im öffentlichen Bereich zumindest tot, weil die Telcos alle nach All-IP migriert haben. Es gibt vielleicht noch ein paar PDH-SDH-Netzwerke für bestimmte Sonderkunden aus Legacy-Gründen, ob das jetzt in der öffentlichen Verwaltung ist oder beim Militär oder bei der Bahn. Aber öffentlich wird man jetzt bei, eigentlich denke ich, bei keinem deutschen Telco mehr irgendwelche PDH-SDH-Verbindungen bekommen, neu. So, es gibt dann also diese Technologie TDM-over-IP-Devices. Ja, wie würde es dann aussehen? Wir hätten also so ein Setup hier, wo wir jetzt sagen, wir haben irgendwie den Retro-Networking-Hobbyist A, B und C. Die haben alle irgendwie ihre Endgeräte, Terminal-Adapter, Modems, Telefone, sonst irgendwas, haben eine kleine Nebenstellenanlage, gehen dann über einen Primär-Multiplexer-Interface, also E1, durch ein Access-Device durch, was dann sich über IP im Internet mit irgendeiner anderen Stelle verbindet, die letztlich dann das öffentliche ISDN-Netz, ja, also erstmal das TDM-over-IP terminiert und dann da innen drin eben ein öffentliches ISDN-Netz simuliert. Das ist das, was wir wollen, was wir auch haben inzwischen. Der naive Ansatz wäre, man kauft sich solche Gerätchen gebraucht, gibt es die inzwischen auch relativ günstig. Das ist jetzt hier ein RAD-IP-MUX. RAD ist ein israelischer Hersteller von solchen Geräten. IP-MUX 1 ist halt einer der kleineren davon, der, glaube ich, auch tatsächlich nur eine E1-Leitung hat. Habe ich hier auf eBay gekauft. Man sieht, da steht noch der E-Plus-Aufkleber drauf. Da kam das also wohl mal her. Kann man machen. Man hat dann allerdings auch wieder so ein bisschen das Clock-Problem. Ja, da ist jetzt kein GPS-disziplinierter Oszillator oder irgendwas drin. Und das nächste Problem ist, dass die Protokolle, die es dafür gibt, die ich hier näher nochmal kurz anspreche, alle jetzt nicht sonderlich consumerfreundlich sind. Ja. Also es gibt das sogenannte SATOP, das Structure Agnostic TDM over IP, da gibt es eine RFC dazu, dann gibt es das CSOP PSN, Circuit Emulation Service over Packet Switched Network, mit einer anderen RFC. Was die letztlich machen, ist, dass sie die E1 Frames, also ein E1 Frame ist sozusagen ein Sample jedes der 30 B-Kanäle plus die Signalisierung plus ein bisschen Overhead, also 32 Byte. und die werden über MPLS oder UDP übertragen. Ist gedacht für LAN oder Carrier Backbone Netze und brauchen halt jede Menge Bandbreite, auch wenn da überhaupt kein Traffic drauf ist. Das heißt, wenn ich jetzt so ein Kästchen mir hinstelle und ich gucke mal, was da rausfällt, dann fliegen da halt 2 Megabit Netto-Datenrate plus UDP und IP-Overhead bei ganz vielen Paketen pro Sekunde hinten raus. Das heißt, ich mache mir sozusagen einen Dauerstrich im Uplink und im Downlink von meiner armen DSL-Verbindung daheim mit eben, was weiß ich, sind es 3 Megabit oder was auch immer. Ja. Ist natürlich nicht so schön, da habe ich noch keinen einzigen Anruf drüber gemacht. Ich meine, es wird nicht mehr, wenn ich jetzt dann telefoniere oder Modem-Calls mache, aber dass ich die ganze Zeit mir so viel Bandbreite verschwende, nicht so schön. Das nächste Thema ist, dass die natürlich auch keine Unterstützung für dynamische IP-Adressen haben. Ja, also auch für den Hobbybereich eher untauglich. Ja, müsste man dann irgendwie ein VPN machen oder so. Gut, das braucht dann wieder mehr Overhead, dann habe ich noch größere IP-Pakete, auch alles nicht so schön. Dann gibt es nicht transparente TDM-over-IP-Technologien, so wie SIGTRAN-IUA. Ist wieder eine eigene RFC dafür. Gibt von Cisco beispielsweise Equipment, was das kann. Es gibt noch andere, auch von Ericsson dazu. Der Witz ist aber halt, das ist wieder nicht transparent und eigentlich wollten wir ja was Transparentes haben. Ja, und damit ist es wieder, ja, da könnte ich jetzt ISDN damit machen. Ja, mit diesem IUA. Aber wenn ich dann halt Frame Relay machen will, dann geht es schon wieder nicht, weil das ist ja nicht ISDN, das ist ja wieder ein anderes Protokoll. Also wenn ich wirklich ein transparentes TDM habe, dann kann ich halt alles oben drüber machen. So, was hat mich dann halt getriggert, ein neues TDM-over-IP-Protokoll zu entwerfen mit den Designkriterien, dass es transparent sein soll, dass man also wirklich alles, was man über so eine TDM-Leitung machen kann, damit auch tun kann. Also keinerlei Annahmen darüber, wie das Payload da drin aussieht oder wie das funktioniert. Soll aber trotzdem effizient sein und nicht einfach irgendwie diese 2 Megabit plus Overhead Dauerstrich machen in beide Richtungen. Soll mit dynamischen IP-Adressen umgehen, soll NAT-freundlich sein, soll auch über IPv6 gehen und soll ein bisschen Authentisierung mit eingebaut haben. Das, was dann dabei rauskam, ist das, was wir später auch das Okto-I-Protokoll genannt haben. Was gemacht wird, ist einfach zur Bandbreitenoptimierung. Dass man sozusagen sich immer anguckt als Sender, ich mache mir immer einen Speicher von dem letzten E1-Frame, den ich geschickt habe, und der enthält eben je ein Byte aus jedem B-Kanal und D-Kanal. Und ich vergleiche den, ich will jetzt einen neuen E1-Frame schicken, dann vergleiche ich den mit dem vorherigen Frame. Und jeder Timeslot, in dem sich der Inhalt des B-Kanals nicht geändert hat zum vorherigen Frame, wird unterdrückt und wird gar nicht übertragen. Damit werden die Pakete eben entsprechend kleiner. Weil nur jene B-Kanäle übertragen werden, also jene der 32 Timeslots, nicht B-Kanäle, ja, also jeder Datei, nur jene Timeslots übertragen werden, die tatsächlich irgendwie eine Änderung oder aktiven Traffic haben. Dann zusätzlich wird gebatcht, das ist konfigurierbar. Aktuell machen wir 32, das heißt, wir nehmen 32 E1-Frames in ein Paket. Und wir kommen dann bei ungefähr 250 UDP-Paketen raus. Und letztlich, wenn man keinen Traffic hat, kommt da mit 70 Kilobit Uplink-Downlink-Benutzung raus, wenn die Leitung idle ist. Und das ist was man auch als Privatmensch mit vielleicht nicht dem besten DSL oder Kabelmodem sich ohne Probleme leisten kann, als Verschwendung, dass das immer im Hintergrund läuft, nur damit irgendwie andere Leute mich jetzt anrufen können mit ihrem Modem oder irgend sowas. Das Protokoll verfolgt derzeit einen klassischen Client-Server-Approach. Das heißt, der Server muss in einer festen, bekannten IP-Adresse oder DNS-Host-Name eben irgendwo im Internet stehen. Gibt also kein Stun oder ICE oder irgend sowas für jetzt echtes Verbindungsaufbau zwischen zwei Leuten, die beide keine festen IPs haben. Könnte man später noch bauen, war jetzt erstmal nicht das primäre Ziel. Die Clients können dann alle von dynamischen IPs auskommen. Und all die Nachrichten gehen in einem UDP-Flow, sowohl die Steuernachrichten als auch die eigentlichen Daten, in einem UDP-Stream, damit das halt nicht irgendwie unterschiedliche Portnummern ist, sondern irgendeinen NAT-Helper braucht oder sonst irgendwas Unschönes. So, die erste Hardware, die wir da unterstützt haben, ist ein USB-E1-Adapter, den wir schon vor ein paar Jahren gebaut haben. Auch ja, nicht unbedingt jetzt mit diesem Ziel, weil da ging es eher darum, dass man mit GSM-Basisstationen sprechen will, die noch solche Legacy-Interfaces haben und alle E1-Interface-Karten und Adapter, die man sonst so kaufen kann, sind halt für PCI-Bus, ganz selten mal für PCIe, aber braucht man immer einen großen Rechner dazu. nichts, was man irgendwie an einen Laptop mal anschließen kann oder so. Und das ist ein Open Source Hardware E1 Adapter. Also man hat eine RJ45 Buchse, wo diese E1 Leitung drauf ist, die eben die Grundlage von dem ISDN S2M oder eben Primary Rate Interface ist, aber eben von vielen anderen TDM-Technologien auch. Und auf der anderen Seite hat man eine USB-C-Buchse, die man mit seinem Laptop verbindet. Da hat man dann ein bisschen Open-Source-Software da drauf noch laufen und die kann dann eben den IP-Teil dieses Protokolls implementieren. Der angenehme Nebeneffekt ist, dass in dem Gerät auch schon drin ist ein GPS-Disabled Oscillator. Das heißt, an die SMA-Buchse hier schließt man eine GPS-Antenne an. Und das sorgt dann dafür, dass überall wieder der Takt exakt gleich ist, weil man sozusagen die Atomuhren der GPS-Satelliten dafür benutzt, dass die Bitrate überall exakt 2048 Millionen Bit pro Sekunde ist bei jedem Netzteilnehmer und es da eben nicht zu irgendwelchen Underruns, Overruns, Cycle Slips oder sonst irgendwas kommen will, was man eben nicht haben will. Das Projekt ist hier vollständig dokumentiert. Wie gesagt, das ist die Hardware ist Open Source, die Gateway des FPGAs ist Open Source, die Firmware auf dem Softcore im FPGA ist Open Source, die Host-Software ist Open Source, es ist alles davon öffentlich released. Es gibt auch einen eigenen Talk nur über dieses Gerät, wer sich dafür die Hardware interessiert. So, was wir jetzt also laufen lassen, ist eine Software namens Osmo E1D, der E1 Daemon plus diese IceOne USB Hardware. Wenn man jetzt das naiv sozusagen aufbaut und die ersten fünf Verbindungen oder fünf Teilnehmer an unserem Netz hatten wir auch so verbunden, dann hat man also sozusagen auf jeder Seite einer Verbindung, also eine Verbindung hat ja immer zwei Enden erstmal. Einmal ist sie irgendwo bei dem Person A, die andere Seite ist bei Person B. Man hat, also jeder hat da seine Nebenstellenanlage, die über so eine E1-Leitung mit dem IceOne USB verbunden ist, der über USB mit einem Raspi oder irgendeinem Embedded Linux Device eben verbunden ist, der diesen Osmo E1D laufen hat. Es geht dann übers Internet und auf der Seite B ist das Gleiche. Wenn jetzt aber die Seite B oder hier R in dem Fall eine Art zentrale ISDN-Vermittlungsstelle sein soll, wo sich vielleicht hunderte von Leute hin verbinden, dann heißt es, ich brauche an dieser zentralen Seite hunderte von diesen IceOne USBs. Ist ein bisschen unschön, sage ich mal, vom Hardwareaufwand her und vom Verkabelungsaufwand her und durch GPS-Antennensplitter und so weiter ist ineffizient. Das heißt, wir haben das dann weiter optimiert. Also nachdem wir das gebaut haben mit den ersten fünf Teilnehmern, so hat das funktioniert. Und dann haben wir eben das Ganze optimiert mit einem sogenannten Dadi Trunk Dev. Das ist also eine Art virtueller Treiber. Das heißt, hier die Remote-Seite, die jetzt beim Endanwender steht, die L ist gleich geblieben, aber die R, die Remote-Seite, die auf der zentralen Hub-Seite steht, da kann man jetzt eben, wenn man das möchte, so einen virtuellen Treiber nehmen, der also nicht mehr, dass ich jetzt nicht mehr irgendwie so eine dedizierte Hardware dafür brauche. Also der nimmt dann dieses TDM-over-IP-Protokoll und hat einen Kernel-Treiber, der sich in Dadi reinhängt. Dadi ist das Digium Asterisk Hardware Driver Interface, also ein Standard für Treiber von Telefoniekarten, der ursprünglich für Asterisk entwickelt wurde, der aber von eigentlich fast allem unterstützt wird, also ob jetzt FreeSwitch oder Yate oder im ganzen Osmocom-Stack. Und damit fällt also dieser ganze Hardwareaufwand auf der Remote-Seite weg. Eine Clock Source braucht die Seite R, jetzt der Hub an der Stelle natürlich noch. Man kann halt nach wie vor das auch so betreiben. Ja, wenn jetzt irgendwie zwei Leute sagen, hey, ich habe hier noch so ein altes Cisco-Router mit X25 oder Frame Relay und die will ich mit meinem Kumpel verbinden übers Internet, dann kann man das genauso machen. Kauft sich jeder da oder baut sich jeder so ein IceOne USB, hat hier keine Vermittlungsstelle, sondern sein Cisco-Router und verbindet die einfach so Point-to-Point eben übers Internet, geht wunderbar. Für unser ISDN-Netz haben wir ja eher eine sternförmige Architektur mit der zentralen Vermittlungsstelle. Da ist es natürlich ein bisschen anders. So, das heißt also, wie sieht das jetzt heute im Moment aus, was wir da gebaut haben? Wir haben also einen Host, der heißt DIVF, die digitale Vermittlungsstelle Fern. Das ist eine Postabkürzung, die wir da recycelt haben. Das ist also unsere zentrale Vermittlungsstelle, die ist implementiert mit Yate. Yate ist Yet Another Telephony Engine. Das ist auch so ein Soft-Switch-Projekt aus Rumänien. Dann haben wir ganz viele TDM-over-IP-Links eben, die zu unterschiedlichen Netzteilnehmern gehen, wie beispielsweise meinerseits oder auch jetzt zum Beispiel auf dem VCFB ist ja auch eine Ausstellung da, wo eben genau so ein Setup steht und dann ganz viele Modems, Videotelefone und was auch immer dann dort das Netz nutzen können. Hinter der zentralen Vermittlungsstelle steckt dann noch ein Livingston Portmaster 3. Das ist ein, man könnte sagen, eine Modembank. Der Fachbegriff ist ein Remote Access Server, also ein Einwählserver. Die Cisco AS 5400 ist auch so ein Einwählserver, nur irgendwie mit der, ich weiß nicht, 60-fachen Kapazität oder so von dem Livingston Portmaster. Also das Ding kann, glaube ich, knapp 2000 Modem-Calls, also die Soft-Modems berechnen gleichzeitig. Dann haben wir den Ice One USB als Timing Source. Und das Ganze steht inzwischen in einem Rack in Nürnberg bei der Firma Norris Networks, die freundlicherweise das Hosting und die Stromkosten für diese absolute Hobby-Installation übernimmt. Wir haben also da oben die Cisco stehen, AS 5400. Wir haben das noch andere Rechner von anderen Leuten, aber das sind noch weitere Rechner von mir, die nichts damit zu tun haben mit dem Projekt. Und dann gibt es hier unten einmal diese 1HE-Maschine hier, zu der kommen wir gleich in der nächsten Slide noch. Und ganz unten ist der Livingston Portmaster 3, der leider keine Rack-Ohren mehr hat und deswegen auf dem Einlegeboden steht. Das ist also Hardware aus den 90ern, die ich auch tatsächlich noch kenne aus meiner Zeit. Ich war mal ehrenamtlicher Sys-Admin im Kommunikationsnetz Franken e.V. Das ist so ein Verein, der Internet-Access für Privatleute in den 90er Jahren ermöglicht hat, als es irgendwie noch keine Internet-Provider gab. Das ist nicht just genau jenes Gerät, aber das gleiche Modell, was ich eben aus der Zeit von damals noch kannte. Und Gott sei Dank konnte ich da inzwischen ein paar davon erwerben. So, diese 1HE-Büchse, die ich gerade gezeigt habe, das ist so ein Eigenbau. Wir haben hier auf der rechten Seite ein Embedded x86-Board, ein PC Engines APU-Board. Da läuft ein Debian drauf. Dann haben wir hier in der Mitte diesen Ice One USB-Empfänger, Ice One USB-Adapter, der also über USB, das sieht man hier nicht, das Kabel ist ein bisschen versteckt, geht also das USB hier rüber. Ach so, hier war es noch außen verbunden, ja, aber es ist also inzwischen auf einem dieser Header hier drauf gesteckt. Das SMA ist natürlich auch, das SMA wird hier gar nicht benutzt, das ist noch so eine Sondergeschichte, weil in dem Rechenzentrum haben wir natürlich kein GPS-Antennensignal. Das heißt, wir gehen hier mit einem, das weiße Kabel, genau, das schwarze Kabel hier ist das E1, das wird einfach durchgereicht hier unten auf die blaue Steckverbindung. Das weiße oder hellgraue Kabel geht hier rüber, dann haben wir hier, darauf ist dreimal RS422, also so eine differenzielle serielle Schnittstelle, hier mit Überspannungsableitern und Gas-Discharge-Tube und so weiter, dass wir hier entsprechende Überspannungen ableiten können. Und hier vorne an der Buchse geht ein 110 Meter langes CAT5-Kabel los, worüber dieses RS422 über den Gebäudekomplex bis aufs Dach geführt wird, oder ja, aufs Dach. Und auf dem Dach steht dann ein Container, in dem der GPS-Empfänger verbaut ist. Das sieht man hier. Das hier linke hier, der Ericsson, das ist der GPS-Empfänger. Hier haben wir nochmal dreimal den Überspannungsableiter, falls da doch mal irgendwie Blitzeinkopplungen oder sonst irgendwas da ist. Da unten ist es die Antennen-SMA-Buchse, da ist inzwischen die Antenne angeschlossen, war da noch nicht zum Installationszeitpunkt. Hier haben wir ein 12 Volt DIN-Rail Power Supply, was diesen GPS-Empfänger mit Strom versorgt. Und der GPS-Empfänger sendet dann sozusagen diese 1 PPS, 1 Pulse per Second, als RS422 differenziell über diese 110 Meter Twisted Pair runter in das Rack im Rechenzentrum. Und außen ist noch diese GPS-Antenne hier auf einem Stück Rohr an einem alten Halter, wo mal eine Satellitenschüssel montiert war für irgendwelche Satelliten-Internet-Geschichten in den 90ern oder so, die kein Mensch mehr braucht. So, das ist also das Setup, was wir heute haben. Es gibt da zwei Handvoll Netzteilnehmer im Moment. Wir sind gerne bereit, weitere Leute anzuschließen, die Interesse haben, damit mitzumachen. Was kann man jetzt endlich eigentlich damit tun? Naja, wir haben diesen TDM-Layer als Transport. Wir haben dann ISDN als einzigen produktiven Layer obendrauf. Frame Relay haben wir mal ausprobiert, einfach um zu verifizieren, dass es geht. Hat wunderbar funktioniert, wird derzeit aktiv nicht betrieben, aber könnte man jederzeit auch wieder bauen, wenn jemand sowas möchte. Über ISDN können wir also Audiotelefonie machen. Naja gut, die können wir auch ohne den ganzen Kram. Das ist nicht ganz so spannend. Interessanter ist dann Videotelefonie. Also es gab ja ISDN-Bildtelefone, zum Beispiel das T-View 100, wovon auch zwei Stück auf dem VCFP da ausgestellt sind. ISDN-Daten-Calls in all ihrer Couleur, ob jetzt irgendwie V120, X75 oder sonst irgendwas. Analoge Modem-Calls bis hoch zu V.90. Der Portmaster kann also bis V90, also 56K analoge Modems terminieren. Telefax geht natürlich auch prima darüber, weil man die ganzen Themen, die man bei Voice-over-IP-Problemen mit Fax eben nicht hat. Jetzt können natürlich einfach beliebige Teilnehmer des Netzes untereinander Verbindungen aufbauen. Es gibt auch den einen oder anderen, der da vielleicht den einen oder anderen Service gehostet hat. Das ist aber noch ein bisschen, bedarf noch etwas Ausbau. Was wir halt an zentraler Infrastruktur bereitstellen über den Livingston Port Master ist, dass wir eben da bis zu 30 parallele ISDN-Daten oder analoge Modem-Calls ansprechen können und terminieren können. Und was können wir da jetzt machen konkret? PPP lokal terminiert, das heißt also, dass es dann ins Internet geht ab dem Portmaster. PPP Dial-up mit L2TP Forwarding zu einem LAC, der irgendwo anders steht. Das ist jetzt eben klassische Dial-up-Technologie von ISPs der 90er. Wenn also jemand so einen LAC bei sich aufstellen möchte, aber dann oder irgendwo anders aufstellen möchte und mit L2TP spielen möchte und dann seine eigenen Modem-Calls dort terminiert, also das IP oder das PPP, es muss ja nicht IP sein, PPP kann ja auch Apple Talk oder IPX oder sowas transportieren. Und das kann man also dann über so eine Schiene machen. Und dann haben wir eben Telnet oder TCP Clear Forwarding, um Mailboxen, also BBSs anzusprechen. Eine ganze Liste davon. Ich kann hier mal kurz irgendwie unser Telefonbuch aufmachen, was wir da haben. Da gibt es also hier, man sieht da eine ganze Liste an diversen BBSs. Das sind also BBSs, die es heute noch gibt, die aber eben nur noch oder über Telnet zu erreichen sind heutzutage. Und wir können in unserem Netz halt diese BBSs wieder über analoge Modems und ISDN erreichbar machen, dadurch, dass der Portmaster das Modem terminiert und dann wieder über Telnet weiterreicht im Internet. Also man hat die volle Dial-up-Experience und echtes Modem und echtes TDM-Netz und was auch immer drunter, aber kann noch auf eine Mailbox zugreifen, die da irgendwo im Internet über Telnet erreichbar ist. Werde ich auch gleich noch demonstrieren, sofern uns noch Zeit bleibt und dies zeitlich sieht gut aus. Sieht's gut aus. Wir planen natürlich auch, dass wir nativ angeschlossene BBSs dann da haben, die nicht wo dann kein Telnet dabei ist, also dass wir wirklich Ende zu Ende das Gleiche hatten wie früher. Aber bisher war eben das Hauptaugenmerk erstmal die Infrastruktur darunter zu bauen. Die Cisco AS4400 steht da, ist im Moment über eine remote-schaltbare Steckdose ausgeschalten, weil sie für 400 Watt Idle verbraucht, ohne dass sie noch irgendwas tut. Ist in Zeiten des Energienotstands vielleicht nicht unbedingt die beste Devise. Aber wenn wir mal irgendwann mehr als 30 parallele Calls brauchen, können wir die einschalten und dann haben wir 1800 Calls oder was, die man gleichzeitig da Modem oder ISDN terminieren könnte. Das Clocking-Problem hatten wir eben gelöst mit diesen GPS-disziplinierten Oszillatoren. Das funktioniert auch ganz hervorragend, kann ich auch gleich noch zeigen. Wir haben Grafana, was uns die Clock-Drift plottet und die Puffergrößen, ob die wachsen oder dergleichen, tun sie nicht. Wo wir am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten hatten, ist, dass es erstaunlich viel Packet Reordering im Internet gibt. Hätte ich auch nicht gedacht. Also ich meine, ich mache ja IP-Netze auch schon seit den frühen 90ern und Packet Reordering ist immer sowas, wo man, ja, theoretisch kann es vorkommen, aber in der Realität passiert das eigentlich nicht. Anscheinend sind Kabelmodems, DOCSIS-Kabelmodems dafür bekannt, dass sie Packet Reordering machen. Vielleicht nicht alle, ich weiß nicht, ob die Spec das erlaubt oder ob es nur bestimmte Hersteller da Bugs haben, das kann ich jetzt nicht sagen, da stecke ich nicht drin. Aber wir haben eben ganz massiv gesehen bei Leuten, die DOCSIS, also bei DSL geht das immer wunderbar. Egal welcher Anbieter, aber sobald man Cable-Modems hat, sieht man tatsächlich Packet Reordering bei UDP-Paketen. Initial konnten wir damit nicht umgehen, aber wir hatten Sequenznummern im Protokoll. Das heißt, wir haben jetzt eine Datenstruktur eingeführt, die ich RIFO genannt habe, Random In First Out, die also eben das Reordering dieser reorderten Pakete wieder korrigiert innerhalb des Jitterbuffers, um dann da das wieder zu recovern. Paketverluste sind natürlich ein ernsthaftes Problem im öffentlichen Internet. Interessanter, also als wir das alles geplant haben und uns ausgedacht haben, hatte ich versucht, irgendwelche akademischen Research zu finden, wie denn eigentlich in 2020 oder 2021, wie so der Paketverlust aussieht im öffentlichen Internet. Null. Also entweder war ich zu blöd, das zu finden, oder es gibt kein Research in dem Bereich. Ja, interessiert offensichtlich niemanden, weil TCP behebt das ja eh alles. Das Problem mit Packet Loss bei TDM over IP ist, dass wir keine Möglichkeit haben zu recovern. Es ist ja ein kontinuierlicher Bitstrom und die Übertragungszeiten sind ja viel größer, also die RTT ist ja viel größer als unsere Jitterbuffer überhaupt sind. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, zu dem uns der Empfänger mitteilen könnte, oh, da hat ein Paket gefehlt, brauchen wir es auch nicht mehr senden, weil die Zeit längst vorbei ist. Ja, also Retransmissions sind unmöglich bei dieser Technik. Das Einzige, was man noch machen könnte, wäre halt eben Forward Error Correction, dass man eben sagt, gut, was weiß ich, ich übertrage irgendwie jedes Bit entweder tatsächlich mehrfach oder nur durch Forward Error Correction Codes über mehrere Pakete. Aber bisher muss man sagen, also bei, oh, Verzeihung, bei DSL-Verbindungen hatten wir sehr gute Erfahrungen gemacht, nur wieder bei DOCSIS, da hatten wir auch erheblichen Packet Loss, wobei noch nicht ganz klar ist wieder, ob das am bestimmten Modemtyp liegt oder ob es ein generelles DOCSIS-Thema ist. Ja, wenn da halt Paketverlust da ist, dann fehlen halt so und so viele Frames. Die werden durch das Protokoll oder durch eben den Empfänger dann ersetzt, dadurch, dass die vorherigen Frames dupliziert werden. Was relativ gut funktioniert, weil in unserem Use Case ist ja eh 99% alles idle. Und was ist auf einer idle Verbindung? Das sind Flag Octets, sowohl im D-Kanal als auch im B-Kanal bei Datenverbindungen. Und Flag Octets kann man beliebig wiederholen. Das ist ja sozusagen nur das Padding zwischen den Paketen oder zwischen den Daten. Das funktioniert also relativ gut. Auch bei Sprachverbindungen hat man dann halt das letzte Audio-Sample wiederholt. Was will man auch sonst machen? Mit Latenz hatten wir bisher noch kein Problem. Wir haben also auch Leute aus USA, die irgendwie da im Netz drin sind. Es gibt also keine Timer im ISDN-Protokoll, die da irgendwie Probleme machen. Bei Fax, glaube ich, und bei Modems sieht es möglicherweise anders aus. Da fehlen uns jetzt noch die Erfahrungen, ab wann das irgendwie kritisch wird. Aber jetzt gerade innerhalb Deutschlands ist die RTT ja sowieso so niedrig, dass das keinerlei Rolle spielt. So, ja, wir haben also eben diesen zentralen Hub mit den Dial-up-Möglichkeiten. Hatte ich gerade schon das Telefonbuch gezeigt. Wir haben jetzt seit neuestem auch eine Instanz von Neu-Ulm. Das ist dieser BTX-Server, den die Leute vom BTX-Museum gebaut haben. Das heißt, man kann jetzt auch mit einem analogen Modem irgendwie sich in BTX einwählen. Leider geht das von dem ISDN BTX Terminal, was ich habe, das Displaytail noch nicht. Das Displaytail crasht kurz nachdem die Verbindung aufgebaut ist. Also irgendwas schickt Neu-Ulm dem Telefon, was die Firmware zum Abstürzen bringt. Fax Gateway sind wir gerade dabei aufzubauen. Technisch funktioniert es schon, es fehlt halt noch so das Ganze drumherum. Und es gibt andere User, jetzt nicht auf der zentralen Stelle, sondern die von zu Hause aus sozusagen Video on Demand für Videotelefon machen. Kann man auch an dem X, also in der Ausstellung am VCFB sehen. Da werden also Musikvideos aus den 90ern gespielt und über Tastendrücke kann man dann zum nächsten Titel irgendwie weiter skippen und das Ganze kommt halt raus aus einem echten ISDN-Videotelefon aus den 90ern. Remote Doom wurde auch gebaut von Mana Worm. Das ist dann eben quasi, man kriegt Doom gestreamt über das Videotelefon, was irgendwo remote auf einem Raspi läuft und man kann dann durch den Ziffernblock links, rechts, oben, unten bewegen. Chiptune Audio on Demand gibt es auch schon, dass man irgendwie Nummern anruft und es werden einem Chiptune-Files vorgespielt. Ja, gut. Ich denke, die meisten Leute in diesem Umfeld würden dann wahrscheinlich das eher bei sich lokal machen. Aber ja, da kann man natürlich viel basteln. Was braucht man jetzt, um sich mit dem Netz zu verbinden? Derzeit können wir bisher eben nur diese S2M oder E1 oder Primary Rate genannten Schnittstelle anbieten. Was heißt, dass man also derzeit eben so ein IS-1 USB braucht, sowie halt noch irgendeinen Linux USB, also ein USB-Host, ein Linux, ein Embedded Linux, was irgendein USB-Host-Interface hat, womit man, wo man das IS-1 USB anschließen kann. Wir bauen die Pakete für die Software für alle gängigen Distributionen von irgendwie SUSE über CentOS, über Ubuntu, über Debian. Und dann halt irgendein Equipment, was ihr einspricht. Ja, das werden die meisten Leute jetzt, die vielleicht noch irgendwas Altes, ISDN-mäßiges rumstehen haben, haben das eher nicht zu Hause, weil wenn man was hatte, hatte man ja einen Basisanschluss daheim und kein Primärmultiplexer. Aber die Anlagen kriegt man inzwischen auch relativ erträglich. Also ich glaube, irgendwie die Anlagen kriegt man teilweise für 75 € plus nochmal irgendwie, was weiß ich, 25 € für die S2M-Karte. Also für 100 € oder so, wenn man Glück hat, ist man da schon dabei. Und die Nebenstellenanlage, die hat ja dann ihrerseits analoge und oder ISDN-Ports, je nachdem, was man da für Karten reinsteckt. Und da kann man dann sein Equipment anschließen. Natürlich noch ein bisschen eine hohe Einstiegshürde, dieses komplexe Setup. mit dieser nicht gerade Privatmensch-Anlage. Was die Leute ja die meisten wahrscheinlich wollen, ist einfach nur ein Basisanschluss daheim, wie sie halt früher vielleicht auch einen hatten, um ihre alte Auers, nicht Auerswald, um ihre alte Istek oder sonst irgendwas, Istek 1003, 1008 oder was man halt damals so hatte, oder seinen ISDN-Terminal-Adapter direkt anzuschließen. Und da sind wir dran am Arbeiten. Wir haben angefangen, ein Embedded Device zu entwickeln, was eben auf der einen Seite dann zweimal S0 haben wird. Also das sieht man hier, die zwei Buchsen für S0-Schnittstellen. Auch zwei getrennte S0-Busse. Das heißt, man kann tatsächlich vier B-Kanäle parallel machen. Dann ist hier ein XHFC2SU-Baustein. Das ist eben ein ISDN-Chip, der zwei S0-Busse terminiert von Chip Cologne aus Köln. Und dann kommt dahinter, das ist jetzt nur das ISDN-Line-Interface, nicht der Mikrocontroller, das ist für die Entwicklungszwecke jetzt nur der Prototype. Dann kommt dann ein Cortex-M-Mikrocontroller, der auch ein Ethernet-Interface hat. Und das heißt, die Idee ist dann, dass man von Ethernet zu S0 alles in einem Gerät hat. Man schließt also irgendwie sein Internet auf der einen Seite an und auf der anderen Seite kann man seine ISDN-Geräte anschließen. Das wird natürlich auch wieder Open Source Hardware. Dieser ISDN-Interface-Teil hat schon mal funktioniert. Jetzt geht es im Wesentlichen darum, die Software für den Mikrocontroller zu schreiben. Hatte ich jetzt noch keine Zeit mit den ganzen anderen Dingen, die irgendwie gelaufen sind, aber das wird schon noch jetzt vielleicht im Winter mal schauen. Wenn es dann mit dem Eval-Board des Mikrocontrollers, man kann ja heute nicht mehr den Mikrocontroller kaufen, den man eigentlich haben will, sondern man muss ja quasi den verwenden, den man kaufen kann. Und mit der Chipokalypse und ich habe also von allen Bauteilen inklusive dem Mikrocontroller schon 100 Stück auf Lager für die erste Charge. Damit wir es dann garantiert auch entwickeln, also wenn wir jetzt entwickeln, wenn es dann fertig ist, dass wir es auch garantiert dann bauen können. Weil wenn man jetzt irgendwas entwickelt heute, dann kriegt man hinterher die Bauteile nicht, dann hat man es für die Tonne entwickelt. Das macht ja keinen Sinn. Gut. Vielleicht als Stretch Goal gibt es dann da noch PoE für die Phantomspeisung des S0-Busses und für das Powern von dem Device. Dann hätte man also PoE und Internet auf der einen Seite rein und auf der anderen Seite dann S0 mit Phantomspeisung für die Telefone und so raus. Das wäre, denke ich, ganz schick. Es ist nicht ganz so trivial wegen der Isolierungsanforderungen und wegen der eigenartigen Spannungen, die beim S0-Bus verwendet werden. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, 48 wäre eigentlich zu viel. Ich glaube, man bräuchte 42 oder 40 oder irgendwas. Also es ist, naja, gut, mal schauen. Vielleicht wird es gibt es das erstmal nicht, aber wir haben Steckverbinder als ein Daughterboard oder so. Gut, das ist also Teil des Plans. Eher so auf der Softwareseite gibt es Pläne, eben Frame Relay zu bauen, genauso wie ISDN. Fand ich schon immer sehr spannend. Gibt ja auch noch jede Menge Cisco-Equipment, was das kann. Auch anderes Equipment natürlich. X25 finde ich auch mindestens genauso spannend zu bauen. Das ist ja dann auch alles nur Softwareinfrastruktur da oben drüber. Ich habe jetzt gerade ein DATEX-P-Handbuch aus 1988 ersteigern können. Das klingt jetzt komisch, ein Handbuch, aber das ist sozusagen die Spezifikation. Also wenn man damals sich einen DATEX-P-Anschluss hat liefern lassen, dann hat man ein Handbuch bekommen. Das ist ein Ordner mit 10 Kapiteln, wo bis auf das Framing und alle Protokollschichten, sämtliches Nachrichtenformat, Encoding, alles über DATEX-P einmal beschrieben wurde. Und so würde man sich das eigentlich heute auch noch wünschen. Ich will einen DSL-Anschluss. Hier ist die Mappe mit den ganzen Specs zu den DSL Verfahren, die da irgendwie verwendet werden. Schön wäre es. Gut, mehr Exhibits natürlich auf Hacker- und Vintage Computing Events. Ja, wir hatten das erste Exhibit auf dem 36C3 im 2019, dann kam Corona. Jetzt haben wir am VCFB mal wieder ein erstes Exhibit gehabt. Mal schauen, was die Zukunft bringt, ob wir da noch mehr Exhibits machen können. So, das hatte ich schon erzählt. Ja, es gibt noch andere Pläne natürlich, aber das ist alles ein bisschen weiter in der Zukunft. 1TA6 Support wäre schick. Es gibt halt Leute, die haben alte historische Nebenstellenanlagen oder Telefone, die das noch das nationale ISDN sprechen. Dann Open Source Soft Modem, was wirklich die ganzen Modem-Standards bis V90 irgendwie sinnvoll unterstützt, fertig bauen. Da gibt es mehrere Projekte, die irgendwie so, naja, irgendwann zwischendurch mal abgebrochen wurden. Das mal fertig bauen wäre an und für sich auch ganz schick. So, gut, dann eine Runde Dankeschön einmal an Sylvain Monod, TNT, für den Iceborne USB. Er hat da das eigentlich alles gemacht. Ich habe nur ein bisschen bei der Software und bei der Firmware geholfen, aber die ganze Hardware der FPGA, das Testing und so weiter, Mechanical Design, alles. Dann Dankeschön an die ganzen bisherigen Netzteilnehmer, die das alles testen und auch teilweise eben Services mit aufbauen, Neural Networks, um das Sponsoring der Co-Location zu machen, selbst wenn da ein Equipment dabei ist, was 400 Watt Idle macht, schlimmstenfalls. Ja, und die drei benannten Personen, die sich um das Retro Networking Exhibit auf dem VCFB kümmern, weil, naja, ich bin leider immer noch mit erhöhter Temperatur und angeschlagen, erkältungsmäßig, erfreulicherweise kein Covid, wenigstens was. So, da gibt es noch diverse Links dann für die Slides, die veröffentlicht werden. Jetzt mache ich noch die eine oder andere kurze Demo und dann können wir Q&A noch unterbringen, wenn ich das zeitlich richtig im Kopf habe. Ist ja alles bestens. Gut, dann schauen wir mal hier. Das ist jetzt ein Bild, ein Blick auf unser Grafana-Dashboard, was wir haben für den Octoi-Hub. Das ist hier, was wir jetzt hier sehen. Hier, das ist der User Mana Worm. Das ist eben der Link zu ihm nach Hause. Was wir hier sehen, ist Packet Errors, also wie oft irgendwie Out of Order Packets vorkommen. War hier tatsächlich einmal der Fall kurz vor 14 Uhr, aber sonst die ganze Zeit nicht in dem Zeitfenster der letzten 6 Stunden. Wir können ja auch mal die letzten 24 Stunden nehmen. Ja, das sieht man. Ab und zu gibt es mal einen Paketverlust, aber es ist halt schon relativ wenig bei so einer normalen irgendwie DSL-Leitung. Wenn man die jetzt natürlich nicht so weit in die Begrenzung treibt, dass die Pakete wegwirft. So, dann haben wir das sozusagen in, gibt es noch FIFO-Underruns, die man sehen könnte, aber treten auch entsprechend selten auf. Hier unten sehen wir, wie viele Zeitschlitze gleichzeitig benutzt werden. Ja, man sieht also, üblicherweise ist ein Timeslot in Benutzung, naja, der D-Kanal. Zwischendurch pausiert er auch mal und ansonsten haben wir dann halt mal zwei, drei, vier Kanäle, je nachdem, wie viele Verbindungen da jetzt gleich, wie viele Calls gleichzeitig drüber gingen. So, was wir hier drüben sehen, ist der FIFO-Level. Der FIFO-Level sagt uns jetzt was darüber aus, wie sehr die Clocks auf beiden Seiten synchron sind. Ja, weil wenn die Clock auf beiden Seiten exakt gleich ist, dann ist der FIFO-Level ja immer gleich. Also und mal davon ausgegangen, dass die Latenz im IP-Netzwerk gleich ist. Ja, wenn natürlich irgendein BGP-Root-Flap da ist, dass auf einmal die Ping-Zeit sich verdoppelt oder so, ist klar, dann geht der FIFO runter an Paketen, die man da irgendwie hat. Aber das passiert erfreulicherweise ja eher selten und damit sehen wir hier wunderbar, dass die beiden Clocks, also von der zentralen Vermittlungsstelle und beim ihm zu Hause auch irgendwie wunderbar synchron sind, weil hier keinerlei Steigung oder so zu sehen ist. Wenn wir uns jetzt im Vergleich dazu mal das Event-Setup anschauen, was auf dem VCFB steht, sehen wir, das sieht ganz anders aus, weil wir da eben nicht GPS-Empfang haben, obwohl dieses Atrium da so schöne Glasfenster oben hat, reicht das nicht aus, dass irgendwie die GPS-Antenne da noch sinnvoll irgendwie GPS empfängt. Das heißt, wir haben irgendwie alle 4 Stunden oder so, ist unser FIFO von 200 irgendwas, E1-Frames, geht da auf null runter und dann haben wir halt genau diese Situation, dass die Verbindungen abbrechen, weil die Clocks auseinander driften, es zu Overruns und Underruns kommt. Ja, das sieht man also wunderbar den Effekt, den man auch hätte, der wäre halt noch deutlich stärker jetzt bei jedem normalen Voice-over-IP-Setup. Der Clock in dem IceOne USB ist auch an sich schon viel genauer als irgendwie so ein normaler Quarz. Ja, beim normalen Quarz würde man da halt einen sehr schnellen Sägezahnmuster oder irgendwas sehen. Es gibt auch noch eine Idee, das ohne GPS zu ermöglichen, für dieses S0-Interface, dass man einfach aus den Paket-Timings den Clock ableitet. Es müsste eigentlich gehen. Es gibt da genug Beispiele, wo sowas gemacht wurde, aber ist halt auch mal erst wieder extra Aufwand und GPS funktioniert. Da muss man nicht drüber nachdenken. Also erstmal die GPS-Variante und dann die fortgeschrittenere Variante. So, und jetzt kann ich dann noch zu guter Letzt. Moment. Nein. Was macht er denn jetzt hier? Wieso? Ah ja, gut. Kann ich mal ein Modem benutzen, um uns einzumelden? Was ich hier verwende, ist SyncTerm. Das ist eines der wenigen noch weiter gepflegten und weiterentwickelten Terminal-Programme. Ist das wirklich jetzt ein Bild hier vom 3. Oktober 2022, was sowohl Telnet als auch SSH als auch klassische Modems kann. Und wenn ich jetzt hier mal sage, ich will die Vertrauen BBS mit dem Modem anwählen, also ich habe jetzt hier sozusagen ein Modem, kann das hier auch gerne mal irgendwie in die Kamera halten, ein Acer V92, glaube ich, sogar fähiges, oder V90 fähiges Modem, was an meiner Nebenstellenanlage hier in Berlin in meinem Keller hängt. Und die Nebenstellenanlage hängt an dem IceOne-USB, und der IceOne-USB ist dann mit der zentralen Vermittlungsstelle in Nürnberg verbunden, und da steht der Livingston Portmaster, das wieder terminiert und über Telnet dann nach Amerika zu der Vertrauen BBS weiterleitet. So, dann wähle ich mal. Handshake dauert heute besonders lang. Da bin ich mal gespannt. Aha, 31,2 hat er ganz kurz angezeigt. Also 31.200 PPS. Modem Call. So. Wir landen in der BBS. Warum auch immer es jetzt gerade nicht weitergeht. Liegt höchstwahrscheinlich an dem eher am Terminalprogramm. Ich hatte in letzter Zeit Probleme. Es ist wohl bei dem Terminalprogramm auch so, dass der klassische Modem-Support inzwischen undersupported ist, weil die meisten Leute sich nur noch über Telnet in Mailboxen einwählen. Kann das mit Minicom nochmal probieren. Minicom hat halt dann das Problem, dass es kein ANSI-BBS kann. Legen wir mal auf. Kann es auch nochmal mit diesem hier probieren. Jetzt sinkt er. Na, ich höre noch nichts davon, dass er wählt. Ich sage ja, das Terminalprogramm hat, es ist auch zugegebenermaßen ein Development-Bild. Ach doch. Ja, so also ein modernes V90 Handshake dauert ganz schön lang im Vergleich zu dem, was man von früher gewohnt ist. Ja, jetzt sind wir wieder an der gleichen Stelle. Wer weiß, was da jetzt irgendwie das Problem ist. Ich kann einfach mal woanders mich. Ah, war vielleicht einfach die BBS, die irgendwie da gerade hängt. Ja, und das sieht besser aus. So. Ja, die Vertrauen, das ist die Mailbox von dem Autor der Synchronet-Software oder auch des SyncTerms, des Terminalprogramms, das ich verwende. Synchronet ist wahrscheinlich die am weitesten ins 21. Jahrhundert fortgeschrittene BBS-Software, die man sich vorstellen kann. Mit dass sozusagen der Multi-User-Chat in der Mailbox nach IRC gebridged wird und dass die ganzen Nachrichten natürlich nach wie vor Fido, aber auch E-Mail und was auch immer unterstützen und dass die Filebase auch über FTP exportiert wird und was auch immer. Ja, aber dass das jetzt hängt nicht an unserem Netz, sondern eben an dem Terminal. Ich hatte das beim Ausprobieren vorher auch gesagt. Ich kann ja gerade noch mal eine jetzt ja, ich kann ja noch mal mit Minicom eine Verbindung irgendwo anders hin aufbauen. Aber man sieht ja, es sieht jetzt auch wieder besser aus. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, manchmal vergisst er irgendwie vom richtigen File Descriptor zu lesen oder so in diesem Terminalprogramm. Textfile Section, ANSI Artwork. Gut, und schon fühlen wir uns in den 90er Jahren. Ja. Das war es jetzt erstmal soweit mit Demos von meiner Seite. Wir können an der Stelle dann das Mikro oder was auch immer eröffnen für Fragen aus dem Publikum, Kommentare, Anmerkungen.
Super, danke Harald. Wer Fragen hat, hebt einfach mal kurz die Hand, dann gebe ich euch das Mikrofon, dann kann euch der Harald auch hören. Fragen, Kommentare.
Ich komme aus Kiew, Ukraine. Ich remember Fidonet. In Kiew Fidonet.
Genau, haben wir hier auch gehabt.
Remember this sound of modem. In Kiew, erst in 1991, in Internet über BBS Textterminal Links. Was ist das? Jan Yahoo Searcher.
Okay, danke.
Wenn da eine Frage war, habe ich es nicht verstanden. Questions can also be asked in English, maybe if that helps. Yeah, in any case, Fidonet, definitely I participated also in Fidonet. I still remember that my node number was 2:2490/1503. So, but that's a long time ago. But believe it or not, Fidonet is still active. Oh, I think I was muted.
No, we could hear you.
Program BingD, FIDO over IP, TCP/IP. First DLLAVA, then over internet, FIDO over internet.
I can unfortunately not understand what was said in the room. It was the audio transmission was
Yeah,
not good
that
enough.
was just a comment, so no question.
Okay. Yeah, thanks.
Anyone else? Questions?
No question here.
No, no question in the room for the moment.
Okay, dann habe ich noch eine Frage an den Raum. Wer hätte denn Interesse, sich zu verbinden mit dem Netz, wenn es einfacher wäre oder wenn dieses neue Device dann existiert?
No volunteers for the moment, it seems.
Okay, gut. Ja, dann danke trotzdem fürs Interesse.
Ich habe noch einen Kommentar.
Und
Ich könnte mir vorstellen, dass du mittlerweile im Berliner Club wieder jemanden findest, der ein ISDN-Telefon aufstellen will. Tatsächlich. Aber das schaffe ich aus zeitlichen Gründen selber nicht.
Ich fände es spannend, das auszuprobieren, aber befürchte, dass ich die Zeit nicht finden werde.
Ja, kann ich verstehen. Ja, ich bin in der Zeit inzwischen auch noch ein bisschen weiter zurückgereist. Also mein neuestes Thema ist Teletex. Das ist nicht zu verwechseln mit Videotext oder Videotex oder Telex, sondern Teletex. Das ist etwas, was es gab zwischen Telex und dem Fax, um ganze DIN A4 Seiten an Text elektronisch zu übertragen zwischen ja, Typenrad-Speicherschreibmaschinen. Ich habe so ein Gerät ergattern können und jetzt ist natürlich die große Frage, können wir das irgendwie in unser TDM over IP-Netz integrieren, dass man also auch Teletex wieder darüber betreiben kann. Aber ich glaube, X25 und Frame Relay werden erstmal einfacher sein. Wobei es da gewisse Überschneidungen gibt, weil diese Teletext-Geräte nämlich X21 als Schnittstelle verwenden. Das ist die gleiche Schnittstelle, die man halt auch bei ganz vielen dieser TDM-Geräte hat. Also eben so ein X25 TA oder Pad oder viele Cisco-Router haben auch synchrone X21-Schnittstellen und vielleicht, wenn man da dann mal sich ein USB-X21-Interface gebaut hat, kann man dann vielleicht mit mehreren von den Geräten unterschiedliche Protokolle sprechen. Ja, gut. Vielleicht noch als allerletzte Anmerkung von meiner Seite. Was ich sehr schade finde, ist, dass man halt in den Kommunikationsmuseen und Technikmuseen überall den Hebdrehwähler und vielleicht noch den Edelmetall-Drehwähler irgendwie besichtigen kann und das Wählscheibentelefon, aber dass offensichtlich keiner sich mit der Technologie nach den ersten 50 Jahren Telefonie bisher beschäftigt. Aber vielleicht ist es einfach noch zu neu.
Ja, vielleicht kommt es ja noch, Harald, weil eigentlich so mit Modems und mit den Sounds, die Modems machen, um sich zu synchronisieren, das ist ja was sehr Anschauliches. Und was den ganzen Museen fehlt, ist ein bisschen Audio, finde ich. Also vielleicht kommen die ja noch auf den Geschmack mal.
Ja, ich meine, kann man ja auch mit Ansi-Art und was auch immer, also ne, wenn es jetzt um hübsche, anschauliche Dinge geht oder so, ja, kann man sich schon was vorstellen. Naja, wie gesagt, vielleicht wird es ja noch,
ja. Ja, muss man mal den Kuratoren ein bisschen ans Herz legen. Müssen wir mal mit Eva reden. Die braucht mal ein bisschen audiovisuelle Geschichten noch in ihrer Telekommunikationssammlung.
Ja, gut. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und happy hacking.
Super, vielen, vielen Dank, Harald. Ciao.